Die Ergebnisse der Landtagswahlen liegen mittlerweile vor. Die CDU ist nach wie vor stärkste Kraft mit 39%. Die Grünen haben mit 24,2% ihr Ergebnis verdoppelt. Die SPD liegt bei 23,1%. Die FDP hat es mit 5,3% gerade noch geschafft. Und die Linken sind mit 2,8% raus aus dem Landtag. Über die Perspektiven für den neuen baden-württembergischen Landtag möchten wir uns jetzt in einem Studiogespräch mit Walter Gröbner von der SPD und Hannegret Baus von den Grünen unterhalten. Guten Morgen.
Guten
Würden Sie
Morgen.
sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Ja, ich bin Hannegret Baus, ich bin die Sprecherin der Grünen hier in Freiburg, eine von zweien. Bei Grünen gibt es nach wie vor selbstverständlich eine Doppelspitze und Sprecherin heißt, ich bin Kreisvorsitzende.
Mein Name ist Walter Krückner, bin hier der SPD-Kreisvorsitzende, Stadtrat und einen Monat noch Landtagsabgeordneter.
Frau Baus, Ihre Partei, die Grünen, ist der große Gewinner der diesjährigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Sie haben Ihr Ergebnis im Vergleich zu 2006 verdoppelt, sind nun zweitstärkste Kraft. Und es ist schwer anzunehmen, dass Sie auch die Regierung stellen werden. Was sind denn die wichtigsten politischen Anliegen der Grünen für die nächsten 5 Jahre, abgesehen von der Atompolitik, auf die wir nochmal gesondert zu sprechen kommen
Also
wollen?
gleich für die nächsten 5 Jahre. Ich habe mir mal angeguckt, was wir 2011 noch hinkriegen wollen. Es gibt ein Sofortprogramm und das gibt ein paar Sachen, die wir sofort anpacken können und vielleicht auch dieses Jahr noch in die Gänge setzen. Das sind zum Beispiel Studiengebühren, da kann man sofort mit anfangen, die abzuschaffen. Das Landesplanungsgesetz zu reformieren, also die Bedingungen dafür zu schaffen, dass tatsächlich Windkrafträder in größerem Stil gebaut werden können. Im Moment ist das Landesplanungsgesetz ja voller Hürden dafür, also sowohl was die Standorte betrifft, als auch den Abbau von Alträdern. Es gibt inzwischen enorme technische Möglichkeiten, höhere, effektivere Windräder zu bauen, solche Sachen. Ich kann Ihnen das vorlesen, das sind eine ganze Menge Punkte. Ausbau der Kinderbetreuung. Kann man sofort anfangen, muss man auch sofort anfangen, gibt es einen gesetzlichen Anspruch drauf? Wollen wir damit anfangen, das Landeserziehungsgeld umzumodeln und dahin zu schieben, dass die U3-Erziehung möglich wird? Ja, ich nehme nicht an, dass ich weiß nicht, wie viel sind, 12, 13 Punkte jetzt alle aufzählen
Okay, aber das waren schon mal
ja.
die Präferenzen. Herr Grögner, decken sich da die Präferenzen der SPD mit dem Fahrplan der Grünen?
Ja, das ist ja das Schöne an dieser neuen Regierungskonstellation, die sich da abzeichnet, dass es eine sehr große Deckung gibt zwischen den Vorstellungen der Grünen und uns. Mir persönlich wäre noch wichtig zu sagen, dass wir auch, was die Fairness am Arbeitsmarkt angeht, dringenden Nacharbeitungsbedarf haben. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode, gerade noch vor ein paar Wochen, das Tariftreuegesetz eingebracht in die Landtagsdiskussion, sind damals gescheitert. Da würde ich mir wünschen, dass in Zukunft es so aussieht im Lande Baden-Württemberg, dass nur noch öffentliche Aufträge an Unternehmen vergeben werden, die sich an die tarifvertraglichen Regelungen, die mit den Gewerkschaften ausgehandelt worden sind, halten. Also wir haben den ökologischen Aspekt und den sozialen Aspekt, hat die Hannegret Baus eben ja auch gerade schon auf die Kinderbetreuung hingewiesen. Ich denke, wir müssen auch Obacht geben, dass wir das Konnexitätsprinzip immer im Blick behalten, dass wir auf der Landesebene Vorgaben machen und aber auch immer daran denken, dass die Kommunen das auch finanzieren können, dass wir also auch das Geld vom Land der Kommune zur Verfügung stellen können. Und da denke ich, sind wir an unserer Spitze in Stuttgart ganz gut aufgestellt. Unser Verhandlungsführer wird Nils Schmid sein und er ist ein ausgewiesener Finanzpolitiker. Insofern gehe ich auch davon aus, dass das, was unsere Grünen und Roten Vorleute in Stuttgart dort aushandeln, dass das Hand und Fuß haben wird.
Ja, hinsichtlich der finanziellen Lage, die ist ja auch für den von den beiden Parteien geplanten Atomausstieg relevant. Im Dezember 2010 wurde vom baden-württembergischen Landtag eine Landesbürgschaft von 5,9 Milliarden Euro bewilligt, mit welcher Anteile an der NBW zurückgekauft wurden. Die Anteile wurden zuvor im Jahr 2000 an die EDF, also den französischen Stromkonzern, verkauft. können Sie es sich denn angesichts dieser Tatsache überhaupt leisten, eins Ihrer zentralen Wahlkampfthemen, also die Stilllegung der AKWs im Ländle, zu erfüllen?
Also das ist definitiv ein absoluter Aberwitz. Und es ist natürlich auch eins der Beispiele, dass Grün-Rot jetzt nicht kommt und nach dem Motto, hoppla, jetzt kommen wir und jetzt machen wir das so und so, dass da eine Menge Steine im Weg liegen werden. Mir gefällt ja die Idee ganz gut, dass man, wo man jetzt schon im Besitz eines Energieriesen ist, den dann halt auch umbauen kann in einen Ökologieriesen. Aber Sie haben natürlich völlig recht, da werden Berge von Geld drin versinken und der Ausstieg wird kosten und es ist einfach irre.
Haben Sie denn eine Vorstellung, bis wann? Also können Sie konkrete, haben Sie konkrete Jahreszahlen im Kopf, bis wann der Atomausstieg dann endlich geschafft sein könnte?
Ja, im Prinzip Rückkehr zum alten Atomkonsens. Es gibt keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Wobei unsere Energiefreaks, die das natürlich alle, Entschuldigung, ich nenne die Partei intern so, weil ich immer so beeindruckt bin, was sie alle wissen und können, inzwischen auch sagen, das geht auch schneller, aber da bin ich fachlich ein bisschen überfordert. Bin nur eine kleine Kreisvorsitzende.
Ja, Herr gut. Also 10 Jahre ist sicherlich möglich, aber es muss eigentlich viel schneller gehen. Und das ist auch möglich, das schneller zu realisieren. Und gerade wenn wir, knüpfe einfach an die Überarbeitung des Landesplanungsrechts an, wenn wir uns da wirklich ambitionierte Ziele vornehmen, dann können wir das auch in kürzerer Zeit schaffen. Was den NBW-Kauf angeht, das ist ein echter Treppenwitz der Geschichte. Ja? Der Herr Mappus, man muss auch ausdrücklich sagen, der Herr Mappus. Herr Mappus hat das Ding gekauft und nicht die CDU oder die Regierung, sondern es war die alleinige Entscheidung von Herrn Mappus. Herr Mappus hat die Anteile der NBW erworben, immer unter der Prämisse Ausstieg aus dem Ausstieg, also Weiterlaufen der Atomkraftwerke. Und jetzt, was in der letzten Zeit zu hören war, aktuell 1,3 Milliarden weniger wert als 5,9. Mhm. Und auch die Vorstellung, das schnell wieder abzustoßen und dem Aktienmarkt zur Verfügung zu stellen, zeigt sich alles als unsinnig und blödsinnig. Und ich sehe es auch so. Energieversorgung ist ein Teil der Daseinsvorsorge. Und es ist gut, wenn es in öffentlicher Hand sich befindet. Wir waren damals ja auch dagegen, dass die NBW-Anteile an die EDF verkauft werden. Aber jetzt haben wir tatsächlich die Möglichkeit, diesen riesigen Energiekonzern, dieses riesige Energieunternehmen, in das führende Unternehmen der nachhaltigen Energiewirtschaft umzuwandeln. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Und da brauchen wir nicht nur die Windkraft, da brauchen wir alles, was uns zur Verfügung steht. Und mir ist wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, das muss auch heißen, die naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Beispielsweise werden wir in Zukunft auch zu diskutieren haben, bin ich aber ganz optimistisch, dass uns das auch gelingt, wie wir beispielsweise mit den Ersatzbrennstoffen, also Biosprit und Biogas, umgehen. Wir haben Jahrzehnte gebraucht, um eine Extensivierung in der Landwirtschaft hinzubekommen. Und das können wir jetzt nicht aufs Spiel setzen, dadurch, dass wir Landwirtschaft wieder intensivieren, dadurch, dass wir ganz intensiven Maisanbau beispielsweise betreiben
das
in allen Lagen.
Das ist bestimmt nicht Sinn der Biomasse-Idee.
Ja. Und da sind wir, also ich meine, da gibt es, ich frohlocke ein wenig, da gibt es ganz große Schnittmengen zwischen den programmatischen Aussagen und nach meiner Kenntnis auch zwischen dem, was die Landwirtschaftspolitiker in dem Fall von Grünen und SPD dazu zu sagen haben. Und da ist es jetzt eine ganz gute Situation, dass jetzt Grün und Rot die Mehrheit hier im Land haben und nicht die schwarz-gelbe Regierung, die nach dem Motto weiter so die Agrarindustrie hier weiter vorangebracht hätte. Wir haben auch in diesem Bereich jetzt hier einen echten Wandel vor uns.
Um nochmal auf die AKW-Politik zurückzukommen, ein Atomkraftwerk, das ja vor allem die Menschen der Region hier stark bedroht, ist Fessenheim. Die NBW ist auch an Fessenheim beteiligt, also war am Bau von Fessenheim zu 17,5% beteiligt. Das ist auch das älteste Atomkraftwerk Frankreichs, wie wir wissen, mit einem Baujahr von 77, womit es halt auch unter die älteren Meiler von vor 1980 fällt.
Mit jeder Menge Störfälle.
Genau.
Alle Monate, kann man sagen.
Werden Sie denn versuchen oder besteht die Möglichkeit überhaupt, den Ausstieg aus den Betreiberverträgen von Fessenheim zu erwirken, also den Ausstieg der NBW?
Das sehe ich nicht. Das ist ja letztlich auch eine Frage der französischen Regierung, mal von den Betreibern selber abgesehen, die das ganz sicher nicht wollen. Und ich weiß nicht, wie weit da das weiß vielleicht Herr Krückner besser, wie weit da über die NBW-Möglichkeiten sind. Aber nach allem, was ich weiß, ist das relativ undenkbar. Nein, das geht nun definitiv nur über politischen Druck. Die Leute sind auf der Straße, die Ostermärsche. Ich habe hier an Ostermärschen am Rhein teilgenommen, da war ich mit meinem ersten Kind schwanger. Jetzt werde ich am Ostermontag mit dem Enkelkind dahin gehen, was sozusagen aus dem Bauch dieses Bauches stammt. Das kann einen schon mal wütend machen. Auf der anderen Seite bin ich da sozusagen als alte Demonstriererin und nun schon fast ein Leben auf dem Buckel, was Kämpfe dieser Art betrifft, auch ganz sicher, dass auch in Frankreich sich da irgendwann was bewegen wird. Denn was ich nun wiederum von französischen Kernkraftgegnern weiß, und die gibt es ja nun auch, die stehen jeden Tag auf der Platte, weil in Fessenheim dieses oder jenes passiert, haben allerdings im Moment auch eine Niederlage vor Gericht einstecken müssen, aber es hilft ja nichts. Also diese Vorstellung, bin weiß Gott kein ängstlicher Mensch. Ich laufe nicht jeden Tag rum und wach auf und denke, um Gottes Willen, was kann alles Schlimmes passieren in der Welt. Aber als Fukushima havarierte, da denkt man schon mal dran, dass man 25 Kilometer vor der Nase dieses olle Teil von AKW stehen hat, klar.
Herr Krückner, kann denn die Landesregierung zumindest nicht den Ausstieg aus Fessenheim, sondern den Ausstieg der NBW aus den Betreiberverträgen erwirken?
Also was diese vertraglichen Regelungen angeht, habe ich auch keine Ahnung, muss ich zugeben. Ich denke, das Beste, was wir machen können, ist hier unser eigenes Energiekonzept hier glaubhaft umzusetzen und dadurch allen anderen um uns rum und darüber hinaus deutlich zu machen, dass es ohne Atomenergie geht.
Ja, und das ja auch einen enormen wirtschaftlichen Aspekt hat, ne? Also Baden-Württemberg, was nun wirklich seit der Industrialisierung, Beginn der Industrialisierung, ein Land der Werkzeugmacher ist, der Metallindustrie, der Erfinder, der cleveren Leute. Man kann Wirtschaftspolitik machen, man kann erfolgreich sein mit Umwelttechnologien. Man kann auch die Dämmung von Häusern, die Techniken und die Ideen entwickeln und weiterverkaufen und auch exportieren. Also das ist ja ein Bereich, der ja überhaupt nicht damit verbunden ist, dass jetzt, was weiß ich, alles zurückgefahren wird und bescheiden oder auf dem Niveau von vor 100 Jahren oder was weiß ich, was die Assoziationen und Vorurteile da. Ich glaube, die Vorurteile gibt es gar nicht mehr. Das ist manchmal politische Polemik, die da vorgetragen wird. Das sind im Gegenteil Zukunftsmärkte, die damit verknüpft sind. Und
welche regenerativen Energien wollen Sie denn besonders fördern?
Überhaupt nicht welche. Das hängt von der jeweiligen Region und Bedingungen ab. Es muss diesen Mix auch geben. Windenergie, Solarenergie, Biomasse, was für mich oder nicht für mich, für uns, für Sie wahrscheinlich auch ein absolut zentraler Punkt spielen wird, wird die Kraft-Wärme-Rückkopplungstechnik sein und natürlich Energie sparen. Klar, auch das.
Also da würde ich gerne auch nochmal was zu sagen. Ich mache schon einen Unterschied zwischen den Energienutzungsformen, die direkt die Sonnenenergie umwandeln, das ist also Sonne, das ist Wasser, das ist Wind, und denjenigen Energieformen, die eben auf Ersatzbrennstoffe hinauslaufen. Da muss in Zukunft, das ist bislang nämlich überhaupt nicht richtig geregelt, da muss in Zukunft für jede Energienutzungsform den Ausschlag eine CO2-Analyse oder eine CO2-Bilanz geben. Denn ich komme nochmal zurück auf das, was ich vorher gesagt hatte mit der Landwirtschaft. Es kann nicht sein, dass wir letztendlich für die Produktion von Biosprit beispielsweise fast genauso viel Energie einsetzen, um diesen Biosprit zu bekommen, wie nachher hinten rauskommt. Und die effizientesten Energienutzungsmethoden sind eben die direkte Umwandlung der Sonnenenergie, wie gesagt, Wind, Wasser, Sonne. Und da wären wir, glaube ich, gut beraten, wenn wir die Produzenten von Ersatzbrennstoffen auch dazu verpflichten, Energiebilanzen vorzulegen.
Hinzu kommt ja noch die Problematik der Abholzung des Regenwaldes im Amazonasgebiet in Indonesien. Ja,
es gibt schon noch eine ganze Menge Biomasse, die sehr sinnvoll genutzt werden kann. Auch da fehlt mir die Fachkenntnis, um jetzt mal schnell eine Menge aufzuzählen. Aber zum Beispiel Restholzgeschichten. Da gibt's, also das Biomasse ist ganz sicher ein Punkt. Erstens mal, was CO2-Belastung betrifft, keine Frage. Aber wo es zum Beispiel absolut sinnvoll ist und durch die Besteuerung dann auch schwieriger wird, dass die Landwirte gerade ihre Biomasse, die ja anfällt, ohne dass sie da extra Felder für bewirtschaften,
Abfälle.
Dass die in ihren Abfällen, dass sie die in eigenen Anlagen ja auch zu Biosprit verarbeiten, in ihre Trecker stecken. Also das ist ja ein absolut vernünftiger Prozess. Aber richtig ist es, die Regenwälder oder extra Maisanbau für Biosprit, das ist mit Sugar. Aber Biomasse ist einer der Teile im Mix, die ganz sicher dazugehören, mit einem genauen Auge auf das, was das impliziert, keine Frage.
Dann nochmal zu einem anderen zentralen Wahlkampfthema der Bildungspolitik. Sie haben es vorher schon angesprochen. Wann werden Sie die Studiengebühren denn nun abschaffen?
Da fangen wir sofort mit an.
Das heißt, eine ab diesem Sommersemester bereits?
Noch 2011, ja. Ich,
Wintersemester, ich sitz nicht, 2011, 2012.
Ist sofort Programm, das gehört zu den Dingen, die wir noch 2011 angehen bzw. regeln werden.
Okay. Und in Bezug auf das Schulsystem, das ja in Baden-Württemberg auch durch seine segregativen Tendenzen und Chancenungleichheit gekennzeichnet ist, haben Sie da konkrete Pläne, wie Sie
60 das Kommunen Schulsystem verändern stehen möchten? In den Startlöchern mit Anträgen auf Modellschulen. Eine Schule für alle gibt es hier in Freiburg auch, diese Initiative. Integrative Gemeinschaftsschulen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange und wie alt das schon ist, dass Schulen immer wieder erbittert drum kämpfen, Inklusion betreiben zu dürfen, behinderte Kinder unterrichten zu dürfen. Die Leute haben dermaßen die Faxen dicke von Behinderungen und Vorschriften und Steinen, die in den Weg gelegt werden an den Schulen. Was die brauchen, ist Ermunterung, das zu tun, was sie wissen und was richtig ist, die Kommunen zu stärken, dass sie das tun können. War übrigens in Nordrhein-Westfalen genau das Gleiche. Die Silvia Löhrmann hat angefangen zu arbeiten und da standen sie in der Schlange und hatten ihre Modelle praktisch fertig und haben nur drauf gewartet, dass endlich mal die Bedingungen dafür entstehen, solche Modellschulen zu machen und diese Schule für alle entwickeln zu können und so ist das hier im Land auch. Und das werden wir unterstützen. Wir werden nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt das und das Bildungssystem und wir haben das richtige Bildungssystem und so machen wir das jetzt. Das will auch kein Mensch mehr hören.
Also es geht prioritär darum, Initiativen zu unterstützen.
Ja, es muss Schule natürlich einen Rahmen geben. Am Ende müssen sie ihre Abschlüsse machen können, die Kinder. Das ist gar keine Frage. Aber mal ein ganz konkretes Beispiel. Diese Lehrpläne, die sind gigantisch, riesig. Ich habe den Glauben verloren, dass der Lehrstoff wirklich reduziert wird. Das ist auch ein Prozess, wo verschiedene Lobbys, gesellschaftliche Gruppen Einfluss drauf nehmen. Wenn Sie sich mal so ein kleines Beispiel nehmen. Ich habe vor gut 40 Jahren Abitur gemacht. Seitdem sind 40 Jahre Geschichte dazugekommen, abgesehen davon, dass wir damals auch den Nationalsozialismus eigentlich nicht behandelt haben. Das mal nur als Beispiel. Ich habe den Glauben aufgegeben, dass das administrativ zu ändern wäre. Und de facto ist es so, dass die Lehrer auch nicht die ganzen Lehrpläne unterrichten, weil sie es gar nicht schaffen können. Aber es ist ein Unterschied, ob eine Schule dann sagt, ja, wir unterrichten nur 70%, aber nicht der eine dies und der andere jene und irgendwie, sondern die. Und das sind ja schon mal Grundlagen, die in denen sich das auch bewegen kann und ganz viele Spielräume gibt bzw. geschaffen werden können, in denen Schulen sich dann bewegen können, ohne dass jetzt manchmal behauptet wird, dass dann alle machen, was sie wollen.
Aber eine Möglichkeit wäre ja, das dreigliedrige Schulsystem abzuschaffen, mehr Ganztagsschulen
als nur eine Schule für alle ist in unseren Augen eine 10-jährige Gemeinschaftsschule.
Okay, dann noch eine ganz kurze Frage, weil Sie sich auch viel mit Bürgerbeteiligung beschäftigen. Da würde uns natürlich interessieren, ob es konkrete Ideen gibt, wie man mehr Bürgerbeteiligung auf Landesebene schaffen kann.
Ja, wir werden die Quoren runtersetzen, die erforderlich sind, um einen Bürgerentscheid in Gang zu setzen, also das für das Bürgerbegehren. Wir möchten außerdem eine Änderung der Fristen erreichen, dass man also längere Zeit zur Verfügung hat, um eben ein Bürgerbegehren durchführen zu können zur Erreichung eines Bürgerentscheids. Und das beste Beispiel haben wir bei uns vor der Haustür. Ja, wir sind das Nachbarland der Schweiz und da können wir uns, und das ist amüsanterweise, als wir im Januar die Klausursitzung der Fraktion hatten, war der ehemalige Bundespräsident der Schweiz, Moritz Leuenberger, zunächst bei der SPD-Landtagsfraktion und dann im direkten Anschluss bei der Grünen-Landtagsfraktion zu Gast. Also da haben wir sicherlich eine Menge, die wir hier aus der Nachbarschaft uns dann auch direkt abgucken können. Und das erste große Bürgerbeteiligungsprojekt, was wir jetzt anzugehen haben, ist Stuttgart 21. Ja.
Das heißt, es wird auf jeden Fall einen Volksentscheid zu Stuttgart 21 geben?
Das ist unser fester Wille. Damit sind wir ja beide auch in den Wahlkampf gegangen. Teilweise mit unterschiedlichen Positionen. Aber das steht jetzt an, ja, darüber zu entscheiden, über den Landesanteil, ob das Land Baden-Württemberg, die Bevölkerung hier, sich für Stuttgart 21 oder dagegen ausspricht.
Also da muss eine Bestandsaufnahme gemacht werden, da muss das Ergebnis dieses Stresstests genau unter die Lupe genommen werden. Was ganz wichtig ist, dass alle Möglichkeiten von Bau und Vergabe stoppen, jetzt sofort angewandt werden, wobei ich nicht beurteilen kann und ich gehe davon aus, dass das nicht immer leicht wird. Also es wird nicht durchgehend gehen, weil es ja, oder stelle ich mir jedenfalls so vor, weil es ja auch Verträge gibt. Das heißt, es wird jetzt genau gecheckt, was da dran, auch wie teuer wird das Ding zu bauen, beziehungsweise wie teuer wird es nicht zu bauen. Das, und das sind alles, alles Informationen, die möglichst schnell auf den Tisch müssen und die dann in diesen Volksentscheid eingespeist werden. Noch ein kleines Detail übrigens, was wir auch ändern werden. Sicher sind wir uns da einig, wenn man ein Bürgerbegehren in Baden-Württemberg initiieren will, dann kann man dafür nicht einfach Unterschriften sammeln, sondern es geht nur, dass die Leute in die Rathäuser gehen und dort unterschreiben. Und das Ganze binnen einer Frist von 14 Tagen oder sowas. Also das ist alles Attrappe, das muss man handhabbar machen. Was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, weil ich persönlich mich ja jetzt auch schon bevor ich Grüne war, seit über 10 Jahren mit Beteiligungsprozessen hier in Freiburg beschäftige, das ist, dass es nicht nur der Instrumente der Beteiligung bedarf, sondern auch einer Kultur. Also das eine sind ja tatsächlich Abstimmungsprozesse, aber das andere ist tatsächlich eine Kultur, was auch heißt, verschiedene Formen von Beteiligung möglich zu machen. Aber vor allen Dingen, was Winfried Kretschmann im Wahlkampf immer gesagt hat, wir verschaffen den Leuten Gehör. Also gerade Stuttgart 21 finde ich so ein Beispiel dafür. Ich wohne ja nicht in Stuttgart. Ich würde ja auch lügen, wenn ich sagen würde, mir ist das wichtig, wie der Bahnhof da aussieht. Aber was auch mich hier in Freiburg schon vor Jahren aufgebracht hat, dass kluge Leute, die offensichtlich Bescheid wissen, gesagt haben, die Kapazitäten werden nicht reichen. Das Ding ist zu teuer. Die und die Weichen an der und der Stelle werden Probleme machen. Also jetzt nicht die technischen Weichen, sondern Engstellen im Verkehrsfluss. Die und die Steigung wird das und das Problem schaffen. Und dass es immer nach dem Motto geht, ja, wenn Sie so wollen, ihr habt ja recht, aber wir wollen das so und wir haben die Macht und deswegen machen wir das. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil bei Beteiligung auch. Ich wollte mich nicht beteiligen an der Frage, ob in Stuttgart, was weiß ich, was für ein Bahnhof gebaut wird. Aber ich war irgendwann wirklich auch sauer, dass Leute, die offensichtlich kluge Ansichten haben und die begründet vorbringen können, einfach nicht gehört werden. Und das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt in unserer zukünftigen Politik. Übrigens auch im Hinblick darauf, dass wir ja demnächst einen Verwaltungsapparat handeln müssen, der fast 60 Jahre CDU auf dem Rücken hat. Und auch da werden genau diese Haltung des Zuhörens Und auch der Zurückhaltung, der Bescheidenheit, wenn Sie so wollen, des klugen Agierens die Grundlage sein. Auch denen können wir nicht hingehen und sagen, passt auf, jetzt sind wir da und jetzt machen wir das alles anders und ihr springt so, wie wir das haben wollen. Also da werden wir unmittelbar Gelegenheit haben, mit der Haltung des Zuhörens und der Beteiligung anzufangen.
Dann zum Abschluss noch zu einer anderen Form der Bürgerbeteiligung, und zwar den Anti-AKW-Demonstrationen. Da waren ja in der Vergangenheit auch viele, insbesondere grüne und rote Parteifahnen zu sehen. Werden wir Sie beide denn heute Abend bei der Anti-AKW-Demo zu Gesicht bekommen?
Also mich mit Sicherheit nicht, weil wir heute Abend gemeinsame Fraktionssitzung der alten und der neuen Fraktion in Stuttgart haben werden. Und wenn es in Stuttgart was gibt und die Zeit da ist, dann werde ich gegebenenfalls in Stuttgart mitlaufen, aber in Freiburg bin ich nicht da, insofern kann ich hier nicht mitlaufen.
Ich habe die letzten zwei Wochen die Fahne geschwenkt, so eine Doppelfahne auch noch, eine grüne mit einer gelben Anti-Atomsonne darüber, damit immer alle sehen, wo ich bin. Das werde ich heute nicht tun, denn ich bin ja nun mal, wie gesagt, nur eine kleine Kreisvorsitzende, sprich jemand, der ehrenamtlich Politik macht, und ich habe richtig viel Arbeit rumliegen lassen die letzten Wochen. Ich werde diese Woche, außer dass wir Jahreshauptversammlung haben, in der Versenkung verschwinden und aufarbeiten. Aber ich habe dafür gesorgt, und das ist das Gute bei Grüns, dass sie immer eine Doppelspitze haben. Unser Sprecher Claude Kuhn wird heute Abend selbstverständlich da sein, und ich hoffe noch mehr Grüne und überhaupt mehr Leute als letzte Woche. Letzte Woche waren es ja schon mehr als die Woche davor. Mal gucken.
Ja, ist zu hoffen, dass die Bewegung trotz neuer Regierung im Landtag in Baden-Württemberg nicht abflaut. Vielen Dank für das Gespräch, Annegret Baus und Walter Krögner. Und wir geben wieder zurück ins Studio.
Das war unsere Studiodebatte, und nun haben wir auch noch einen Anrufer an der Leitung, der noch was dazu sagen möchte.
Los geht's. Hallo, ich habe eigentlich eine Frage an die beiden Vertreter von SPD und Grüne, wenn die mich hören können. Können die mich hören?
Ja.
Gut. Die Frage ist ja wirklich angesichts des Schutzes, den... Hallo? 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 Hört ihr mich? Also ich höre jetzt euch nicht. Also ich stelle jetzt einfach mal die Frage, wenn das jetzt also vorbei ist. Ich wollte einfach nur die Frage stellen angesichts der Schutze, was die CDU-FDP-Regierung hinterlassen hat. Wie belastbar ist denn angesichts von 4 Stimmen Vorsprung die rot-grüne Koalition, oder wie belastbar wird sie denn sein? Weil vor dem Hintergrund der Erfahrungen in Hessen, Ypsilanti-Regierung, wo die Heckenschützen aus der SPD gekommen sind, und auch andere Erfahrungen, stellt sich das ja diese Frage unmittelbar. Wenn man sich vor Augen führt, dass der schnellstmögliche Atomausstieg, hier wurde jetzt ein Zeitrahmen von 10 Jahren gesagt, in diesem Land wohl ein bisschen schneller passieren muss.
Also ich habe ja gesagt, 10 Jahre sind auf jeden Fall möglich, und es wird aber auch schneller gehen. Und eine Stimme, das war in Hessen der Fall und das war in Schleswig-Holstein der Fall. Wir haben 4 Stimmen Vorsprung vor dem alten Regierungslager und wenig Übermacht, diszipliniert auch immer. Und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass diese 4 Stimmen eine ausreichend große Ausstattung sind.
Also ich habe da auch überhaupt nicht die geringsten Bedenken, umso mehr, als es ja überhaupt keine Auseinandersetzungen im Vorfeld der Wahlen gibt, die das jetzt irgendwie nahelegen und es im Übrigen eine klassische Zweierkoalition ist. Also muss ehrlich sagen, ich finde diesen Stimmenvorsprung vor allen Dingen nach dem Abend gestern fast schon komfortabel.